Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, so haben Sie Ihr Buch genannt. Was meinen Sie mit Überwachungskapitalismus?
Let me back up a little bit into a small historical reference and then explain what is surveillance capitalism. So it has long been understood that capitalism evolves by claiming things.
Lassen Sie mich erstmal kurz zu einem historischen Bezug zurückgehen. Dann kann ich erklären, was Überwachungskapitalismus ist. Man geht schon länger davon aus, dass Kapitalismus sich entwickelt, indem Anspruch auf Dinge erhoben wird, die bisher immer außerhalb des Marktes und seiner Dynamik existiert haben. Und diese Dinge dann in den Markt integriert und zu Waren erklärt werden, die gekauft und verkauft werden können. Der große Historiker Karl Polanyi zum Beispiel hat 1944 einen Klassiker geschrieben über den Aufstieg der selbstregulierenden Marktwirtschaft, sein Buch The Great Transformation. Eine der wichtigsten Aussagen dieses Buches ist seine Beschreibung der Ursprünge dieses Prozesses, in dem Dinge von außerhalb des Markts in den Markt eingeführt werden. Er führt drei erstaunliche kritische und geistige Erfindungen an, die er fiktive Waren nannte. Die erste bestand darin, dass menschliches Leben der Marktdynamik untergeordnet werden konnte und als Arbeitskraft wiedergeboren wurde. Arbeitskraft konnte auf dem Markt gekauft und verkauft werden. Die zweite war die Natur, die von außerhalb des Marktes als Land oder als Grundstücke in den Markt integriert wurde und ebenfalls gekauft und verkauft werden konnte. Die dritte bestand darin, dass der Vorgang des Austauschs dem Markt untergeordnet und als Geld wiedergeboren wurde. Gut, jetzt spulen wir mal vor ins 21. Jahrhundert. Was wir hier im Zeitalter des Überwachungskapitalismus vorfinden, ist der gleiche Prozess, nämlich etwas von außerhalb des Marktes zu nehmen und es in den Markt zu integrieren. Aber diesmal handelt es sich um eine noch alarmierendere und noch dreistere Erfindung. Der Überwachungskapitalismus definiert persönliche menschliche Erlebnisse, die außerhalb des Marktes, in der Privatsphäre unserer eigenen Erfahrungen stattfinden, nun als freies Rohmaterial, das in den Markt übernommen und in Produkte umgewandelt werden kann, die auf neuen Märkten gekauft und verkauft werden können. Auf Märkten, an denen speziell mit Vorhersagen zu menschlichem Verhalten gehandelt wird. In diesem Sinne ist der Überwachungskapitalismus einerseits etwas vollkommen Neues, absolut alarmierend, aber gleichzeitig wiederholt er diesen tieferen Prozess des sich entwickelnden Kapitalismus, der nach neuen Möglichkeiten sucht, Dinge, die außerhalb des Marktes existieren, gewinnbringend in den Markt einzuführen und zu Geld zu machen.
Und in Ihrem Buch ist ja eine Analyse genau dieses kapitalistischen Systems im digitalen Zeitalter und, wie Sie es auch jetzt gerade schon gesagt haben, das klingt schon sehr dystopisch. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Ziel des Überwachungskapitalismus und wo führt das hin?
What does surveillance capitalism lead to? It leads to,
wohin der Überwachungskapitalismus führt? Er führt als erstes zur Erfüllung des Extraktionsimperativs. Er benötigt Skaleneffekte. Es werden also permanent neue Versorgungskanäle für weiteres Rohmaterial gesucht. Mehr Rohmaterial heißt in diesem Fall die Verhaltensdaten, die aus unseren privaten Erlebnissen gewonnen werden. Dafür müssen Daten gewonnen werden, herausgezogen, sich angeeignet, ohne absehbare Grenzen. Der zweite Imperativ ist der Vorhersageimperativ. Die Dynamik unter den Überwachungskapitalisten besteht darin, dass sie miteinander in Wettbewerb treten, wer die besten Voraussagen zu menschlichem Verhalten abgeben kann. Sie brauchen also nicht nur viele Daten, sondern die Sorte Daten, die ihnen die besten Vorhersagen ermöglichen. Das bedeutet, dass sie sich von Online-Aktivitäten auf Aktivitäten in der realen Welt verlagern. Das nenne ich die Verschiebung von Skaleneffekten zu Verbundeffekten. Es werden unterschiedliche Arten von Daten benötigt, intimere Daten, Daten aus verschiedensten Quellen mit aussagekräftigeren Vorhersagequalitäten. Jetzt haben sie gerade entdeckt, dass die sichersten Vorhersagen durch Verhaltensdaten getroffen werden können, die gewonnen werden, weil in unsere Erfahrungen eingegriffen wird und diese verändert werden. Denn je mehr in unsere Erfahrungen eingegriffen werden kann und diese verändert werden können, umso zutreffender werden ihre Vorhersagen sein. Das nenne ich Verhaltenswirtschaft. Es führt zum größeren Projekt des Überwachungskapitalismus, nämlich dem, das menschliche Verhalten hinsichtlich seiner kommerziellen Ziele zu modifizieren.
Kürzlich haben wir hier in der Sendung den Internetkritiker Jewgeni Morozow interviewt, denn der hat die These veröffentlicht, dass die großen Tech-Unternehmen unsere Daten überhaupt nicht mehr brauchen, weil sie schon genug gesammelt haben, um daraus künstliche Intelligenzen zu schaffen und Vorhersagesysteme zu schaffen. Hatte er damit Unrecht?
I would disagree with the notion that there is ever enough. I think once you understand the economic imperative.
Ich wäre nicht einverstanden mit der Annahme, dass es jemals genug ist. Wenn man einmal den ökonomischen Imperativ verstanden hat, der diese wirtschaftliche Logik antreibt, dann wird klar, dass diese sich zum Ganzen, zum Gesamten hin orientiert, zur Gesamtheit. Das Einzige, was Vorhersagen dazu antreibt, besser zu werden, ist der Wille zu mehr und zu exakter vorhersagenden Informationen. Es gibt für den Ehrgeiz des Überwachungskapitalismus tatsächlich keine Grenzen. Er will die Versorgungsketten kontrollieren, neue und immer mehr Quellen von Verhaltensdaten erschließen. Diese Wettbewerbsdynamik wird nie gesättigt sein, sondern sich weiterhin intensivieren. Und das Einzige, was diese Wettbewerbsdynamik eingrenzen könnte, ist die Demokratie. Die Art und Weise der Reaktion auf den Überwachungskapitalismus, für die sich unsere Gesellschaften entschließen, mit ihren regulierenden und gesetzgebenden Mitteln, die einige dieser Prozesse unterbrechen oder verbieten können.
Wenn es um Regulierung geht, haben Sie ja auch geschrieben, dass große Tech-Firmen eine Art supranationale Parallelstruktur aufgebaut haben, dass eben genau diese juristischen und politischen Regulierungsversuche an ihnen einfach abperlen. Was bedeutet das denn? Ist das dann wirklich das Ende demokratischer Gesellschaften mit informationell selbstbestimmten Menschen und niemand kann mehr gegensteuern?
Well, that's a very good question. And I have, I mean, the short answer is no. It's not the end of democratic societies.
Das ist eine sehr gute Frage. Die kurze Antwort lautet nein. Das ist nicht das Ende der demokratischen Gesellschaft. Aber es ist eine Bedrohung der demokratischen Gesellschaft, weil wir diese Parallelstruktur zugelassen haben, die auf extremen Asymmetrien von Wissen basiert und deshalb auch auf extremen Asymmetrien von Macht, weil Macht aus Wissen gezogen wird. Jetzt gibt es Überwachungskapitalisten, und das ist nebenbei nicht auf die großen Internetunternehmen beschränkt. Wir sehen, dass sich der Überwachungskapitalismus auf so gut wie alle Wirtschaftsbereiche ausgeweitet hat, sowie über eine große Bandbreite von Produkten und Serviceleistungen. Immer wenn man das Wort smart auf einem Produkt oder einem Serviceangebot sieht, sollte man in Alarmbereitschaft gehen, weil hier dann normalerweise der Überwachungskapitalismus im Einsatz ist. Aus unterschiedlichen Gründen, die ich in meinem Buch beschreibe, wurde diesen Parallelstrukturen erlaubt, Daten zu sammeln, ohne dass im größeren Stil demokratisch eingegriffen worden wäre. Die Idee dahinter ist, dass wir noch nicht klar verstanden haben, worauf diese Operationen hinauslaufen und was sie mit sich bringen. Aber sobald wir dieses Verständnis entwickeln und es in den Griff bekommen in unserer Gesellschaft, haben wir immer noch alle Möglichkeiten, unsere demokratischen Ressourcen zu mobilisieren, um diese Prozesse zu unterbrechen und für rechtswidrig zu erklären.
Die Unternehmen im Silicon Valley machen nun auch Anstalten, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen einen Kapitalismus, der alle mitnehmen soll, der gestalten will. Wie sehen Sie das vor der Folie Ihrer Analyse?
Well, This goes back to an earlier comment about totality, because increasingly now, society has become an object.
Das führt zurück zu einem früheren Kommentar zur Gesamtheit. Die Gesellschaft ist immer mehr zu einem Objekt geworden, das in Verhaltensdaten transformiert wird, um es kontrollieren und verändern zu können, weil es eben um enorme Erträge geht. Wir sind also vom Smart Home zur Smart City übergegangen, weil es extreme Gewinnmöglichkeiten gibt, wenn das Verhalten ganzer Stadtbevölkerungen kontrolliert und gesteuert werden kann. Das verwandelt die Stadt von einem öffentlichen Raum, der demokratischer Kontrolle unterliegt, in einen privaten Raum, der kommerzieller Kontrolle unterliegt. Darum spricht Google bei seinen Ambitionen zur Schaffung einer Smart City davon, die Google-Stadt zu erschaffen. Das ist eine Stadt, die für privaten Profit funktioniert. Was wir vermeiden wollen, ist, dass der Überwachungskapitalismus Zugang zu diesen Kanälen erhält, zu diesen Versorgungskanälen, die ihm die Kontrolle zu immer größeren Teilen der Gesellschaft geben. Denn das ist eine sehr gefährliche Entwicklung. Dabei ist der Anreiz, den das hätte, offensichtlich, wenn man zum Beispiel öffentliches Verhalten so lenken könnte, dass es keine Staus mehr gibt oder so, dass der Energiekonsum sinkt. Auf der Oberfläche gibt es also eine Menge Argumente, die ganz attraktiv erscheinen, aber dahinter verbirgt sich ein zutiefst antidemokratischer Impetus. Denn es nimmt alle Informationen und Entscheidungsgewalt weg vom demokratischen Prozess und übergibt sie einem Marktprozess. Und das ist für unsere Gesellschaften sehr gefährlich.
And that is a very dangerous place for our societies to be.